Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen mit der Folge 23.
Wahnsinn. Ich möchte ganz kurz noch darauf hinweisen, dass wir natürlich, also in dem Fall jetzt du, optimal recherchiert hast, aber manchmal kann dann vielleicht die ein oder andere...
Ausgerechnet bei der Folge sagst du das.
Nein, das wird wunderbar.
Eben schon meinte.
Das wird wunderbar.
Oh Gott.
Ich meine, die Frau ist auch, das ist auch schon nicht so ganz einfach.
Brecher.
Ne? Die ist so viel gereist und so. Und dann kommt man mit den Jahren so nicht ganz hinterher.
Nee.
Das ist völlig egal. Also ich finde das jetzt schon sehr bemerkenswert, dass du sie dir ausgesucht hast.
Und
ich bin jetzt schon sehr gespannt auf Trommelwirbel.
Tada. Danke. Hochmut kommt vorm Fall. Das hat mein Vater immer gesagt.
Na, wie heißt jetzt die Frau?
Simone de Beauvoir.
Simone de Beauvoir.
In der ganzen Länge Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir.
Oh mon Dieu.
Ja. 9. Januar, Steinbock, wie ich. 1908 in Paris geboren.
Mhm.
Ich jetzt nicht. Und am 14. April 1986 ist sie dann gestorben mit 78 Jahren.
Okay, das schon mal den Bogen.
Habe ich extra direkt für dich und deinen Bruder vorher ausgerechnet.
Wahnsinn.
Okay, auf jeden Fall ist sie eine französische Schriftstellerin, Philosophin und Feministin, die sich natürlich politisch häufig oder viel engagiert hat und diverse Romane, Erzählungen, Essays und Memoiren geschrieben hat. Und
Memoirien.
Sie gilt...
Haha, Lehrerkind-Einwurf. Aber im Übrigen auch eine der wenigen Feministinnen, die wir überhaupt vorstellen. Ne? Also jetzt erklärten Feministinnen. Ich finde, wir haben relativ wenige davon, außer jetzt eine Bertha von Suttner oder so, die sagen, ich stehe sozusagen für die, ja, wenn es das Wort damals oder den Begriff damals schon gab, ich würde mich selbst als Feministin oder Frauenrechterin bezeichnen.
Mhm.
Da ist sie eine der wenigen.
Mhm.
Okay, ich unterbreche dich jetzt auch nicht mehr.
Doch, bitte immer wieder.
Okay.
Weil das ist ja auch ein Dialog, ne? So, und
nicht immer.
Na, auf jeden Fall ist sie die ältere von zwei Töchtern. Das Ehepaar ist Georges und François Bertrand de Beauvoir in Paris.
Das hast du sehr schön ausgesprochen.
Ja, und was ich ganz interessant fand, ist, dass ihr Urgroßvater Bertrand war ein höherer Amtsträger in der Finanzverwaltung der Normandie und hatte halt reich geheiratet
und begann dann auch den adelig wirkenden Namenszusatz de Beauvoir zu führen. Mhm. Der Großvater, also der Sohn des Urgroßvaters logischerweise in der Konsequenz, hat ebenfalls eine reiche Bürgerstochter geehelicht und ist dann nach Paris gegangen und hat dort dann höhere Posten bekleidet in der Stadtverwaltung. Und de Beauvoirs Vater, also der Sohn, wir reden jetzt hier die dritte Generation, vielen Dank, dass du das so gut nachvollziehen kannst.
Ja, nein, ich sehe den Stammbaum förmlich vor mir, von meinem inneren Auge habe ich ihn gezeichnet.
Ja, der hat dann angefangen Jura zu studieren, weil er nicht der Erstgeborene ist, und sondern sein älterer Bruder, dem würde dann das ganze Hab und Gut zufallen.
Okay, und er musste studieren, der arme
Knecht. Der hat sich dann einfach schon mal vorbereitet, indem er dann Jura studiert hat, um dann Anwalt zu werden.
Erbe einzuklagen.
Ja, genau. Nein, der konnte nämlich eigentlich relativ gut von seinem Erbteil, seinem ausgezahlten Erbteil dann leben. Und hat den Beruf dann so, es heißt so, ohne großen Ehrgeiz ausgeübt. Und sein eigentliches Interesse galt nämlich der Literatur und dem Theater.
Aha, da weiß man doch schon, woher Simon das dann bekommen hat, diese Liebe zum Wort und der Schrift.
Genau, also er war dann auch in privaten Theatergruppen aktiv, war mit einer 10 Jahre jüngeren Frau, also er war damals knapp 30 wohl und sie 20, eines Privatbankiers, hat er sich bekannt machen lassen und hat dann durchaus, sagt man, aus Zuneigung geheiratet. Finde ich so interessant, dass man halt sagt Zuneigung und nicht Liebe. Es triggert uns, glaube ich. Ich würde dich da integrieren wollen.
Ja, ich lasse mich gerne in diesen Topf werfen. Okay.
Wenn es dann gerade darum geht, dass jemand sich mit vielen philosophischen und Existenz Themen auseinandersetzt. Glaube an Gott, das ist zum Beispiel auch ganz ein starker Fokus von ihr, weil ihr Vater war Agnostiker, wo ich halt auch mich hinzuzählen würde.
Ja.
Später ist sie dann Atheistin geworden und ihre Mutter war aber sehr, sehr stark, ich glaube, römisch-katholisch.
Okay, von irgendwas, niemand wird einfach so Atheist, es sei denn, er ist in einem religiösen Haushalt Zwist. Groß. Nein, stimmt nicht, mein Bruder ist auch Atheist, aber
Naja.
Vielleicht auch eher Agnostiker.
Ja, das ist eine gute, also Agnostiker ist ja nun mal, man glaubt, es ist da etwas Höheres, aber man lässt sich
eigentlich die Liebe zu den Menschen oder Glaube an die Menschen und.
Nee, Agnostiker ist letztlich, dass du halt sagst, ja, es ist nicht beantwortbar, es gibt etwas Höheres, vermutlich, aber es ist nicht greifbar und der Mensch ist nicht in der Lage, es zu erklären.
Okay.
Der Atheist sagt halt, nee.
Gott gibt es nicht.
Ja. Da gibt es auch nichts anderes.
Gott ist tot.
Es ist Naturwissenschaften, Punkt. Biologie, Punkt.
Okay. Ja, das ist also jetzt, wir haben jetzt sozusagen, we set the scene, ne, von Simons, wir reden noch viel über ihren Vater, Kindheit und so.
Genau.
Und
naja, und mir
von
ist halt,
ihm hat sie dann diese Liebe zur Literatur und
genau.
Mhm.
Ja, weil er auch Gedichte rezitierte und sich damit gerne in gutbürgerlichen und adligen Salons hingesetzt hat und rezitiert hat. Und es liegt sehr nahe, dass sie es vom Vater hat.
Und die Mutter?
Die Mutter war halt eine Glucke, sagt also jetzt mal in meinen Worten ausgedrückt. Und der Vater fand es aber eigentlich auch ganz gut, dass sie dann halt von ihrer Mutter sozusagen auch so streng erzogen wird. Ne? Er hielt es für selbstverständlich, dass seine Frau sehr streng römisch-katholisch auch die Töchter fromm erzog. De Beauvoir sagt halt, sie führt ihre Entwicklung, also die intellektuelle Entwicklung, darauf zurück, dass sie als Kind in divergenten geistigen Welten lernen musste, sich zu bewegen. Mit 5,5 Jahren kam sie schon an das katholische Mädcheninstitut und sie fing dann aber an, sich innerlich so ein bisschen davon zu distanzieren und nach außen hin hat sie aber immer noch verkauft, ja, sie ist fromm, dann hat sie aber sich entschieden.
Aber auch so ein bisschen, um der Mutter vielleicht zu gefallen, ne? Nicht zu sehr zu anzuecken, weil mit 5 Jahren ist man ja da noch nicht so wirklich in der Lage, wobei erste Anzeichen schienen ja da gewesen zu sein, dass sie doch so ein bisschen dieses Infragestellen dann da hat, ne, und nicht alles immer nur schluckt. Also
ja, ich muss auch noch mal ein zurückgehen, weil was ich auch sehr interessant fand, war, die waren ja in adligen Kreisen unterwegs, dann kam aber der Erste Weltkrieg und da wurden sie dann mit den Entbehrungen konfrontiert. Bedeutet, dass die Eltern bei Kriegsende verarmt waren. Und ja, der Großvater Brasseur, der
Moment, erster oder zweiter Weltkrieg?
Erster.
Ja,
erster.
Okay.
Und der Großvater verlor halt sein Vermögen und konnte die Mitgift nicht weiter abzahlen. Und zum anderen lag es daran, dass das Vermögen ihres Vaters, das weitgehend in russischen Papieren angelegt war, durch die Oktoberrevolution 1917 verloren ging und durch die Inflation natürlich dezimiert wurde. Mhm. Und sie fand das aber eigentlich ganz prima, weil ihr Vater, der sich jetzt nun mit mäßig gut bezahlten Jobs rumschlagen musste und öfter Stellen wechseln musste, und sie mussten auch in eine kostengünstigere Wohnung umziehen und die Stimmung verschlechterte sich immer mehr in der Familie. Und ihm war dann klar, dass er seinen Töchtern keine angemessene Mitgift mehr mitgeben konnte, sondern höchstens eine Ausbildung. Und er musste sie halt auch widerwillig so ein bisschen darauf vorbereiten, dass sie in naher und mittelfristiger Zukunft eher Singles sein werden.
Aha.
Ja.
Weil das nicht vorhanden war.
Also weil keine Aussteuer mitgegeben werden konnte. Das heißt so, also sie war nicht mehr lukrativ auf dem Markt. Ja, und die Zukunftsaussichten fand sie aber ganz praktisch, weil sie eigentlich auch eh überlegte, Nonne zu werden. Und dann später, weil sie ihr Idealbild war halt nicht das einer bürgerlichen Hausfrau und Mutter.
Ja.
So, das war...
Was so ziemlich bei allen Frauen, die wir vorgestellt haben, auch einigermaßen deckungsgleich ist, ne? Oder?
Ja.
Zurück zu Simone.
Genau, im Alter von 14 verlor sie ihren tiefen Glauben. Nämlich das,
was
also
war
das
Auslöser dafür?
Ich glaube einfach, das Auseinandersetzen mit der intellektuellen Literatur. Mhm. Und aber jahrelang spiegelte sie trotzdem weiterhin ihre Frömmigkeit der Umgebung oder spielte sie es halt vor. Und
ist auch hart, ne?
Ja, als die Mutter davon erfuhr, war sie natürlich blanken Entsetzens.
Not amused.
Genau. Und ihr Vater war auch nicht viel doll erfreut, weil Atheismus für ein junges Mädchen sich halt nicht schickte.
Mhm.
So ist, genau, und sogar in der katholischen Schule wurde sie betrachtet als Opfer des Teufels.
Ja, okay.
Als sie sich zwischen den ersten und dem zweiten Teil des Baccalaureat, danke vielen. Ach, du bist so toll. Da entschloss sie sich, das Lehramt im Fach Philosophie an staatlichen und auch laizistischen Gymnasien anzustreben. Das ist Laizismus, weltanschauliche Richtung, die radikale Trennung von Kirche und Staat fordert.
Genau,
für das Schuljahr 1926-27 hat sie sich dann für die Leistungsfächer Mathe und Philosophie entschieden. Und um sich etwas Freiheit vom strengen Regime der Mutter zu verschaffen, war sie in einem katholischen Bildungs- und Wohltätigkeitsverein dann aktiv.
Mhm.
In der Zeit sammelte sie dann auch die ersten Beziehungserfahrungen und unterhielt ein trotzdem keusches Verhältnis zu ihrem Cousin, den sie auch gerne heiraten wollte, bis er sich dann aber vermutlich aufgrund dessen, dass ein anderes Mädchen eine Mitgift bringen konnte, mit einem anderen Mädchen verlobte.
Okay.
Schwein. Und ja.
Das lasse ich mal so stehen.
Die Förderung, die sie erfuhr, war tatsächlich von einer anderen Frau. Nämlich, sie wollte einen Lehrauftrag für Psychologie und den hat sie ergattern können durch ihre Philosophiedozentin im Saint-Anne. Den Namen nur leider nicht. Aber die hat dafür gesorgt, dass sie einen Lehrauftrag erhielt, weil das war auch damals relativ schwierig, einen zu erhalten.
Ordne mich mal kurz ein und uns, wie alt war sie da ungefähr?
Ihre Adoleszenzphase. Das war so eine Zeit der vieler inneren Konflikte und depressiver Phasen, vor allen Dingen, weil sie fühlte, dass sie die Erwartungen ihrer Umgebung und der Gesellschaft enttäuschte, indem sie sich natürlich sträubte, die Rolle einer ordentlichen und anständigen bürgerlichen Dame zu erfüllen.
Mhm.
Einer jeune fille rangée, wie sie das ironisch im Titel des ersten Bandes ihrer Memoiren nennt. Aber immerhin konnte man sich mit ihr schmücken, weil sie sehr vorzügliche Schul- und Prüfungsleistungen absolvierte. Und die frommen Lehrerinnen schmückten sich gerne mit ihr. Aktuell ist sie noch Single, aber ich komme jetzt nämlich zu Herrn Sartre. Nachdem sie 1928 wiederum an der Sorbonne mit bestem Ergebnis die Lizenz vergleichbar mit einem Bachelor erworben hatte, begann sie mit gestärktem Selbstbewusstsein die Aggregation, also die Rekrutierungsprüfung für Gymnasialprofessoren, vorzubereiten.
Mhm.
Und das hat sie zusammen tatsächlich mit Jean-Paul Sartre gemacht. Und da, das waren erst wohl Best Buddies,
auf
freundschaftliche Beziehungen mit jungen Leuten in ihrem nun überwiegend intellektuellen Umfeld und darunter mehrere Normalians. Das sind Studenten der École Normale Supérieure.
Mhm.
Und da hat sie ihren Studienfreund Jean-Paul Sartre näheren Kontakt geknüpft und über ihn auch schließlich Sartre selbst den sie vom Sehen und Hörensagen längst kannte und dem auch sie bereits ein Begriff war. Mit dem hat sie dann ja den engeren Kontakt geknüpft. Mhm. Und gemeinsam bereiteten sie sich dann auf La Grecque vor. Er war davor gescheitert am La Grecque ein Jahr zuvor.
Aha.
Ja, 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 de Sartre.
Mhm.
Nach dem erfolgreichen Ablegen der Aggregation, bei der sie hinter Sartre die Rang 2. der 13 angenommenen Kandidaten wurde, versuchte sie vergeblich eine Stelle in Paris zu bekommen.
Mhm.
Ja, sie zog auf jeden Fall zu Hause aus, mietete dann ein möbliertes Zimmer bei ihrer Großmutter und genoss ihre neue Unabhängigkeit. Was sie zusammen mit Sartre dann tat, mit dem sie sich angeblich fast täglich dann traf und sie sehr miteinander harmonierten und mit ihm ein Pachtverhältnis für zunächst 2 Jahre einging, in denen ihre Beziehung eine notwendige sein sollte, die allerdings zufällige weitere Beziehung nicht ausschließen sollte.
Aha.
Jo.
Das heißt so ein bisschen wie im deutschen Gesetz, du musst verlobt sein oder irgendwas ähnliches, damit du gemeinsam in eine Wohnung ziehen konntest. Dann so der galt ja dieser Verkupplungsparagraph oder so, du musstest da in irgendeiner offiziösen Verbindung sein.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das in Frankreich war, aber es klingt so ein bisschen ähnlich. Man musste irgendwie kundtun, dass man miteinander mehr als nur die Wohnung teilt und dann darf man das auch.
Ja, und angeblich schwieg sie auch, sie schwieg sich aus über die sein oder nicht sein sexuellen Aspekte ihres Bündnisses.
Mhm.
Aber man geht doch stark davon aus, Mann ist ja auch natürlich schön, dass das auch nicht nur eine bloße intellektuelle Symbiose war.
Ah, okay. Das wusste ich nicht.
Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, dass die, aber ich glaube auch, weil die nächsten Jahre verbringen sie so viel Zeit miteinander und sind so miteinander verbandelt, dass man eigentlich sehr stark davon ausgehen kann, dass da auch mehr lief. Aber sie waren da wahrscheinlich einfach nicht konservativ. Ja, auf jeden Fall hat sie dann auch den Einstieg gekriegt. Sie war erst in Marseille. Was eher so ein Exil für Beauvoir war, wo sie zwar ihre Rolle als Lehrerin auch ernst nahm dann, sich für ihre Schule und die Kollegen aber kaum interessierte, sondern eher überschüssige Energien bei langen Wanderungen in der Umgebung verwendete. Und dann wurde sie im Folgejahr auch schon nach Rouen versetzt und direkt in die Nachbarschaft von Sartre. Und 1936 konnte sie nach Paris zurückkehren und am Lycée Moyer und später am Camille See zu unterrichten oder See. Auch Sartre schaffte es 1937 dann über die Etappen Lavre und Laon nach Paris zu kommen, das in der Zwischenzeit ihr gemeinsamer Lebensmittelpunkt geblieben war. Und die erste eingereichte Erzählung, Conte Prime le Spirituel von Simone de Beauvoir, wurde von 2 Verlagen abgelehnt. Also so klassisch wie ein Schriftsteller, der dann erstmal eher an die Türen klopft. Hieß es halt, hier erstmal nicht.
Hätten die das gewusst. Das war bei Astrid Lindgren, glaube ich, genauso, ne?
Ja.
Also da wurde das erstmal abgelehnt.
Ja, und dann kommen wir auch schon direkt der Nationale Schriftstellerverbund. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt waren viele und vor allem die kommunistischen Intellektuellen zunächst wie paralysiert. Und zunehmend haben sie dann den Widerstand organisiert, also Sartre und de Beauvoir. Mitglieder der kommunistischen Intelligenz forderten Sartre auf, dem Nationalen Schriftstellerverbund CNE beizutreten. De Beauvoir war nicht zugelassen, da ja bis dato noch kein Roman von ihr erschienen war. Und als im Jahr 1943 ein Mitglied des Schriftstellerverbundes verhaftet wurde, mussten Sartre und de Beauvoir die Stadt verlassen. Ja, der erste Roman von de Beauvoir wurde im Jahr 43 unter dem Titel L'Invité, sie kam und blieb, veröffentlicht. Im gleichen Jahr entließ man sie aus dem Schuldienst und sie wurde Programmgestalterin beim Radio National. Im darauffolgenden Jahr veröffentlichte sie ihre politischen Essays Pyrrhus et Cineas. Den Durchbruch als Schriftstellerin schaffte Simone de Beauvoir mit ihren beiden existenzialistischen Romanen L'Invité und Le Sang des Autres, Das Blut der Anderen, 1945.
Mhm.
Und als der Faschismus überall Triumph feierte und Deutschland, Europa von Norwegen bis zum Mittelmeer, vom Atlantik bis ans Schwarze Meer in seine Gewalt gebracht hatte, besetzte die Sowjetunion die baltischen Staaten und plante mit Japan einen Nicht-Angriffspakt zu schließen. Nur einfach zum Kontext. Und zur selben Zeit trat in den USA Franklin Roosevelt seine 3. Amtsperiode an und in Frankreich erklärte sich Marshal Pétain und sein Premierminister Pierre Laval nicht nur zur Zurückhaltung bereit, sondern imitierten den deutschen Nationalsozialismus in der Hoffnung, Frankreich werde von den deutschen Machthabern mit Nachsicht behandelt. Kollaborateure, die sich selbst gern als Realisten bezeichneten, traten inzwischen offen auf und gewannen immer mehr politische Gewalt. Gewicht meine ich, Entschuldigung. Zu dieser Zeit organisierten Sartre und de Beauvoir eine Widerstandstruppe.
Wie? Was haben die gemacht?
Ja, die Grundziele des Programms, so heißt es, ließen sich mit dem Namen ihrer Bewegung Sozialismus und Freiheit ausdrücken. Socialisme et Liberté, glaube ich. Und als Sartre und de Beauvoir mit André Gide und André Malraux zusammenzuarbeiten versuchten, wurde diese Bewegung wieder stillschweigend aufgegeben. Warum, weshalb, wieso, weiß ich nicht. Dann wurde halt gesagt, 1943 hat sie Albert Camus getroffen in ihrem Lieblingscafé. Also sie war regelmäßig Gast des Café de Flore und hat dann 1943 Albert Camus getroffen, nachdem sie dessen Roman Der Fremde gelesen hatte. Und er war in Untergrundaktivitäten verwickelt und an Gestaltung, Druck und Verteilung der Untergrundzeitung Comba.
Mhm.
Kurz vor der Befreiung von Paris übernahm Camus und seine Leute die Druckereien und die Büros der Kollaborateurpresse. Und auf den Straßen begann der erste offene Verkauf des Combat und der Libération. Und sie lernte dann ganz viele Leute, unter anderem auch Pablo Picasso noch kennen. Und 1945 begann sie, glaube ich, das Reisen. Sie reiste nach Portugal und schrieb danach im Combat. Im selben Jahr lernten Sartre und de Beauvoir Alexandre Astruc über Raymond Queneau kennen. Es sind so viele Namen. Mhm. Ebenfalls 1945 kam es zur Uraufführung ihres Theaterstückes Les Bouches Inutiles, die unnützen Mäuler. Und es erschienen die ersten Ausgaben der Temps Moderne und der Roman Tous les hommes sont mortels, Alle Menschen sind sterblich.
Mhm.
Ja, dann geht das so feuchtfröhlich weiter. Dann reist sie in die USA und lernt da ganz viele Leute kennen. Ich kürze jetzt einfach mal ein bisschen ab. Dann ist sie ein bisschen länger unterwegs mit einem Herren. Auf jeden Fall schreibt sie auch alles in ihrem Reisetagebuch nieder unter dem Titel L'Amérique. Au jour le jour, Amerika Tag und Nacht. 1947 flog sie noch einmal nach Chicago, um Algren wiederzusehen. Mit dem war sie nämlich ein bisschen länger unterwegs, genau. Ja, dann 1947 bis 56, da ist sie auch wieder sehr viel mit Sartre gereist, nach Skandinavien.
Um Vorträge zu halten, oder?
Alles. Hm. Also auch in den USA, sie hat sogar am Berkeley Vorlesungen abgehalten. Hm. Und ihr Welterfolg letztlich war dann Das andere Geschlecht, 1949, Deutsch 1951. Und sie wurde dadurch dann die bekannteste Intellektuelle Frankreichs. Sie wurde von Regierungen eingeladen und reiste durch ganz Europa, nach Nord-, Mittel- und Südamerika wieder, in den Nahen und Fernen Osten, in die UdSSR und nach China. UdSSR kennen wir ja heutzutage fast gar nicht mehr. Über ihre Reiseerfahrung schrieb sie dann Reportagen und Tagebücher auch weiter. Und der Algren, der hat sie auf jeden Fall angetan, mit dem hat sie dann auch noch mal ein bisschen Chicago Zeit verbracht.
Aber immer sozusagen unter dem philosophischen Label oder politisch oder
alles,
der Mensch
immer
im Struggle seines Lebens.
Ja, genau.
Mhm.
Ja. Was ich so rausgelesen habe, ist, dass sie viel einfach sich über mit Krieg auseinandergesetzt hat. Und aber auch Gesellschaft. Mhm. Ja, die italienische Hauptstadt Rom wurde dann noch zur zweiten Heimat und ihren Lebensgefährten, den Sartre, hat sie dann bis zu seinem Tod im Jahr 1980 gepflegt. Sie adoptierte noch die Philosophielehrerin Sylvie Le Bon, um ihren Nachlass zu regeln. 1981 veröffentlichte sie die Zeremonie des Abschieds, einen schmerzhaften Rückblick auf die letzten Jahre des Lebens Sartres. Und Simone de Beauvoir starb selbst dann 1986 und wurde dem Jean-Paul Sartre an die Seite in Paris gegeben und begraben.
In Montmartre, glaube ich, auf dem
Montparnasse.
Montparnasse, Entschuldigung. Was macht Simone de Beauvoir für dich zu einer starken Frau?
Ich finde ganz spannend, dass Simone de Beauvoir gilt als eine der Begründerinnen des Feminismus nach 1968. Und die amerikanische Feministin Kate Millett schreibt über sie nach dem Tod, dass de Beauvoir immer wieder heftigen Anfeindungen ausgesetzt war. Neben der zu erwartenden Kritik aus dem bürgerlich-konservativen Lager legte sie sich auch mit den Linken an, weil sie vor allem in späteren Jahren davon überzeugt war, dass sich die Unterdrückung der Frauen nicht automatisch im Kommunismus auflösen werde. Auch von Feministinnen wurde sie angegriffen. Zentrum der Kritik standen dabei meist ihre Beschreibung des weiblichen Körpers und ihre Entmystifizierung der Mutterschaft. Und wenn man uns sagt, immer schön Frau bleiben, überlasst nur all diese lästigen Sachen wie Macht, Ehre, Karriere, seid zufrieden, dass ihr so seid, erdverbunden, befasst mit den menschlichen Aufgaben. Wenn man uns das sagt, sollten wir auf der Hut sein.
Mhm.
Ihre Studie über die Rolle der Frau in Das andere Geschlecht erschien 1951. Da vertritt sie die These, dass die Unterdrückung der Frau gesellschaftlich bedingt sei. Für sie existiert keine irgendwie geartete Essenz der Frau.
Mhm.
Man ist nicht als Frau geboren, man wird es.
Mhm.
Das ist so
interessant.
Eine, ja. spannende
da
Aussage.
Ein bisschen wieder bei Vera Birkenbiel. Aber das...
Sie wurde ja nicht umsonst mit 1975 nochmal mit dem Jerusalem-Preis für die Freiheit des Individuums der Gesellschaft ausgezeichnet, weil sie sich viel mit dem Individuum auseinandergesetzt hat. Ne? Muss sich das Individuum beugen? Wenn man sich gerade auch ihre Biografie anguckt, passt das ja auch. Apropos Jerusalem, Sartre hat sich sehr stark eingesetzt dafür, dass Israel gegründet wird. Mhm. Und ein Jahr später wurde Israel tatsächlich gegründet und bekam dann auch einen gewissen Schutz. Also allein diese ganzen politischen Aktivitäten, die beide zusammen gemanagt haben und ihre kritische Sicht auf Gesellschaftskonstellation und das Individuum in der Gesellschaft.
Also nicht nur Frauen und feministische Themen, sondern viel größer als das eigentlich.
Ne? Eigentlich so viel größer als das,
die
aber
Existenz,
auch.
Also ja, genau. Existenzialismus dann.
Ja, genau.
Als Oberthema. Vielleicht noch ein Abschlussplädoyer für diese Frau.
Ich habe sie ausgewählt, weil ich spannend finde, dass sie mit dieser Komplexität von Glaubensrichtungen und dem kritischen Auseinandersetzen mit der Gesellschaft. Wie funktioniert die Gesellschaft? Wie funktionieren unterschiedliche Parteien? Sind ja auch irgendwo eine Form von Glaubensrichtungsweisern.
Kann man so sehen, ja.
Sich wieder mit auseinanderzusetzen und zu sagen, nö. Das sehe ich jetzt aber anders. Ich glaube nicht daran und ich finde auch, wie ihr das die Rollenverteilung aufsplittet, nicht schön.
Ja, also ich finde bemerkenswert, dass es offensichtlich eine Frau war, die sich nicht um Normen geschert hat, beziehungsweise Normen immer als Aufforderung gesehen hat, die in Frage zu stellen. Ne? Gar nicht so sehr jetzt gegen etwas zu sein, wobei das widerspricht jetzt so ein bisschen dem vom Agnostiker zum Atheisten, da hat sie dann ja jetzt klar gesagt, nein. Mhm. Aber wahrscheinlich so dieses, den Mut, sich dann seines eigenen Verstandes zu bedienen, so im Kantschen Sinne, das hat sie gelebt. Und
genau, und auch sich Frage nicht den stellen. Eltern zu beugen. Ne? Also wird auch der Vater fand es ja auch nicht gut, dass sie Atheistin ist, weil es sich einfach nicht schickt. Für eine junge Dame.
Aber sie hat ja am Anfang noch immer so getan, als ob.
Na ja, gut, aber da war sie 14. Ja, okay. So mitten in der Pubertät. Mhm. Naja, der Vater bereitet dich darauf vor, also der klassische Weg ist für dich jetzt geschlossen, weil ich dir keine Mitgift mehr mitgeben kann. Ich meine, in ihrem Fall war es jetzt gut, weil sie sich darauf gefreut hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es ihrer Schwester damit ergangen ist.
Mhm. Aber das mit erhobenem Haupt zu tun, das kann man natürlich auch. Man kann sich ducken, weil man sich schämt oder man kann sagen, okay, gut, it is wie es ist. Und ich mache jetzt, gehe jetzt dem nach, was mich wirklich begeistert und gehe jetzt meinen Weg, ne? Unabhängig von diesen Normen. Ich möchte mich auf jeden Fall ein bisschen mehr mit ihr beschäftigen, weil ich auch zugeben muss, ich kannte den Namen genau wie du. An der Seite von Jean-Paul Sartre ist mir in Erinnerung geblieben und für mich auch eher mit feministischen Themen besetzt. Wir könnten noch ewig reden, aber wir müssen zum Ende kommen.
Genau.
Deswegen danke für Simone de Beauvoir. Also auf jeden Fall ein Anstoß für mehr, weil es ist schwer, die Frau in einer halben Stunde oder 20 Minuten oder wie lange diese Folge jetzt gedauert hat, zu begreifen, sondern ich glaube, man muss sich auch mit den Inhalten beschäftigen, die sie zu Papier gebracht hat.
Genau.
Insofern, danke auf jeden Fall für den Anstoß.
Sehr gerne. Welche Person stellst du mir nächstes Mal vor?
Es läuft auf jeden Fall auf Jane Goodall hin, die Primatenforscherin. Die Frau, die bekannt wurde, weil sie mit Schimpansen zusammen Bananen aß.
Ja, und schön.
Genau, da das kannst ja du mal dich, glaube ich, drauf freuen.
Ja, definitiv. Cool, Katrin. Ich
In
danke
diesem Sinne,
dir.
Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal und ich freue mich drauf, auf jeden Fall.
Ich mich auch.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss. Ciao.